So ein Seil war das, was mein Bruder und ich über so einen großen Ast drüber gehängt hatten. Und dieser Ast war an einem großen Baum dran und ragte über so einen kleinen Bach. Also so ganz klein war der nicht, vielleicht so 7, 8, 9 Meter groß. Und die Stelle war genial. Im Sommer haben wir uns da mit dem Seil hingeschwungen und dann platsch ins erfrischende Wasser. War richtig genial. Das war so unser kleines Idyll. Im Taunus, wir als Teenager hatten dort unseren Platz gefunden, wo wir einfach die Natur und einfach das Leben genossen haben, wie man es halt so machen kann. Und gerade so zwischen Frühling und Herbst war das natürlich super, die Zeit dort zu verbringen. Und dann kommt der Winter, da ist man natürlich nicht dort am Bach, passt ja nicht. Aber im Frühling gleich mal gucken, hängt das Seil noch? Ja, es hängt noch. Ach, das war gut. Lagen noch ein paar Schneereste, es war noch ein bisschen eisig im Wasser. Ich nehme das Seil, schwimme mich hin, denke, ah, es ist so genial. Und dann ratsch, platsch und ich liege im Wasser drin. So richtig tief drin, es war eisekalt, ich springe raus aus dem Wasser, nach Hause hetzen, 10 Minuten etwa bis daheim, schnell ins Warme, trotzdem eine Erkältung mir geholt, dumm gelaufen. Oh, ich war stinkig auf dieses Seil. Es hat immer funktioniert, ich habe mich drauf verlassen und es war auch richtig gut. Aber dann, dieses eine Mal, reißt das Ding und ich falle ins Wasser, ich knall dahin. Echt voll die Enttäuschung, dass das Ding hier seinen Geist aufgegeben hat. Das Gefühl, verraten worden zu sein. Sauer auf das Seil, im Stich gelassen. So ähnlich hat sich Israel damals gefühlt. Sie waren sauer auf Gott und haben sich im Stich gelassen gefühlt von ihm. Sie hatten sich an ihn gehängt, ihr Leben auf ihn gesetzt und dann so etwas. Sie kommen in die Gefangenschaft nach Babylon, weggeführt in ein anderes Land. Und das ist die Geschichte von Daniel, die wir dort lesen. Genau dieses Gefühl der Verlassenheit, des Verlustes der Beziehung mit Gott und auch irgendwie der Identität mit Gott. Diese Einheit war kaputt gegangen. Und jetzt waren sie dort, 506 vor Christus, im Exil in Babylon. Nebukadnezar hat die Hauptstadt Jerusalem eingenommen, hat alle halbwegs brauchbaren Menschen weggeführt, wenn man von adligem Geschlecht war, gut gebildet, intelligent, wenn man Handwerker war, wenn man sein Handwerk verstanden hat oder eben auch einfach nur Muskelkraft hatte, die Leute hat er alle weggeführt. Und den Rest, den er nicht brauchen konnte, den hat er in Jerusalem gelassen oder in Israel und die mussten da vor sich hin krebsen alleine. Und dieser Rest wurde, oder diese Leute, die mit denen er was anfangen konnte, die hat er weggeführt in sein Reich Babylon und hat sie bei sich integriert und wollte sie zu seinen Sklaven sozusagen machen, zu Menschen, die ihm dienen und für ihn leben und sein Reich größer machen. Die Leute haben ihre Identität verloren, ihren Halt verloren. Sie waren rausgerissen aus dem Ort, den sie kannten aus ihrer Heimat und aus der Beziehung von Gott. Und jetzt waren sie in der Fremde im Nichts gelandet, entwurzelt. Wer sind wir? Wenn Gott nicht mehr für uns ist, und das ist ja offensichtlich, sonst wären wir nicht hier gelandet, wer sind wir dann noch? Was macht uns dann noch aus? Israel steckt in einer Identitätskrise und das Wissen und die Gewissheit, wer sie sind, ist einfach verloren gegangen. Das Wort Identität, ich habe nachgeguckt, ist aus dem Lateinischen und geht auf das Wort idem zurück, derselbe oder identitas, Wesenseinheit. Es geht also um das innerste Ich des Menschen, um das, was du bist. Das ist deine Identität. Es gibt viele Definitionen, ich habe mal nachgeguckt und das ist wahrscheinlich auch recht schwer, dieses zu beschreiben. Was bin ich eigentlich und wie werde ich, was ich bin? Eine von denen Definition, die fand ich ziemlich zutreffend. Da heißt es, die Identität ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Person oder einen Gegenstand kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Da müsste eigentlich jetzt eine Folie kommen, ansonsten kriege ich von hinten Hilfe, dass die kommt. Genau, da steht die Definition, die Identität ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Person oder einen Gegenstand kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Also Identität ist das, was mich als besonders kennzeichnet, als speziell Sammy sozusagen oder dich als der oder die du bist und uns auch von anderen Leuten und Dingen unterscheidet. Das bin ich und nicht anders. Was war jetzt das Besondere an Israel? Was hat Israel gekennzeichnet? Was war so besonders an diesem Volk? Es war das einzige Volk auf der ganzen Welt, dass Gott sein Volk genannt hat. Volk Gottes. Ihr gehört zu mir. Wir sind eine Einheit. Wir gehören zusammen. Und das war der innerste Kern, was Israel so besonders gemacht hat. Sie gehören zu Gott, sie haben eine Beziehung zu ihm. Gott hat sie eigens dafür aus Ägypten rausgeholt, aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft, aus dem im Prinzip keine Identität haben, Sklaven zu sein, machen zu müssen, was die dort befohlen haben. Und er hat gesagt, und ihr seid jemand, ihr seid wer in meinem Angesicht, mit mir zusammen. Ich gebe euch ein neues Leben. Sie hatten ihre Identität in der Beziehung zu Gott gefunden. Und jetzt war Gott weggefallen, weggerissen sozusagen, wie so ein Seil war die Beziehung weg. Und damit auch die Frage, wer bin ich noch, wenn ich nicht mehr an Gott hänge, wenn wir nicht mehr zusammengehören, wer sind wir ohne Gott? Und wenn Israel ehrlich war zu sich selbst, dann haben sie eigentlich festgestellt, so ganz eng waren sie mit Gott gar nicht mehr zusammen gewesen in der letzten Zeit. Sie hatten sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte von Gott entfernt. Die Witterung des Lebens hat an diesem Seil sozusagen gearbeitet, wie bei uns, wo ich dahin bin, da war der Winter dazwischen gelegen und er hat das Seil kaputt gemacht. Und so hat das Volk das verwittern lassen, diese Beziehung zu Gott. Sie haben nämlich nicht mehr gesagt, Gott, du bist unser einziger Gott, mit dir wollen wir leben, sondern sie haben eben genau das gemacht, was nicht gut für Identität ist. Sie haben angefangen, sich mit anderen zu identifizieren, andere Dinge, also nicht abzugrenzen. Identität haben wir ja gelesen, bedeutet auch, was man nicht ist. Aber das, was sie nicht sind, das wollten sie immer mehr werden. Sie wollten werden wie die anderen Völker. Sie wollten die anderen Götter integrieren in ihr Leben. Natürlich du auch noch Gott, aber auch gerne noch die anderen Götter. Die Kultur und die Moral der anderen, sie wollten das alles zusammenbringen. Aber das geht nicht. Dadurch haben sie ihre Identität, nämlich ganz zu Gott zu gehören, verloren. Gott hat es angekündigt. Wenn ihr die Beziehung zu mir nicht pflegt, dann reißt die Beziehung. Dann werdet ihr von mir weggerissen werden und werdet in die Gefangenschaft wiederkommen zu anderen Völkern. In 5. Mose hat er das bereits angekündigt gehabt. Ihr werdet wieder in die Sklaverei kommen, nicht Ägypten, aber andere Völker, Babylon in dem Fall. Und wenn ihr euch dann bekehrt, wenn ihr dann zu mir zurückkommt, dann werden wir wieder eine Einheit sein. So hat er es damals schon angekündigt. Und das ist hier passiert, diese Wegführung. Das Seil ist gerissen, die Beziehung kaputt gegangen, weil Israel sich auseinandergelebt hat von Gott. Das Buch Daniel ist deswegen trotzdem kein Buch, das zu Depressionen führt, sondern das ein Buch voller Hoffnung ist. Weil es nämlich zeigt, okay, du erntest, was du sähst, das ist das Miese daran. Sie sind da gelandet, weil sie selber schuld waren. Aber Gott sagt nicht, ja und, selber schuld, das war's. Sondern er geht seinen Weg, er geht seinem Volk nach. Er ist seinem Volk treu. Er will diesem Volk zeigen, dass er immer noch Gott ist und will sie wieder zurückgewinnen für die Beziehung mit ihm. Er ist immer noch der Herr der Geschichte. Das, was seinem Volk hier passiert, das weiß er. Er lenkt die Geschichte. Das ist also jetzt nicht Hilfe, Gott hat keine Power mehr, sondern Gott hat immer noch Power. Und das ist das, was er hier zeigt in diesem Buch Daniel. Und er schafft es auch, dass Israel wieder zurückkommt in sein Land und die Beziehung mit Gott wiederhergestellt wird. Ein Schlüsselvers in dem... Jetzt gucken wir mal. Ja, ein Schlüsselvers ist in diesem Kapitel, in Kapitel 2, Vers 20. Wo der Daniel feststellt, wer Gott ist und dass Gott der Chef ist im Ring. Gelobt sei der Name des Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Das ist sowas wie die Grundaussage für das Buch Daniel. Gott hat die Kontrolle. Er ist der Chef. Ein Buch, das deswegen auch für uns eine große Aktualität hat. Dass wir einfach wissen, hey, im Chaos dieser Welt, wo manches gerade drunter und drüber geht, wo man so das Gefühl hat, hier gibt's so Weltmächte, die sortieren und machen alles unter sich aus. Und wenn sie mal wollen, machen sie einen Überfall oder der ist da wieder dagegen und so weiter. Und wir als Otto-Normalverbraucher stecken mittendrin und denken, ach du meine Güte, wie wird das Ganze? Zu wissen, wir sind nicht hilflos. Wir sind nicht diesen Weltmächten ausgesetzt, sondern Gott ist der Chef über die Weltgeschichte. Er hat alles im Griff. Das finde ich eine total große Ermutigung hier. Ich möchte ein bisschen reinnehmen, einen Überblick ganz kurz über das Buch, weil wir ja jetzt ein paar Wochen mit dem Buch unterwegs sind, dass wir einfach wissen, was ist eigentlich hier das Thema, wie ist das Ganze aufgebaut. Und das Erste, was wir haben, Wir haben diese große Aussage, dass Gott der Chef der Weltgeschichte ist. Und das wird an zwei Kapiteln ganz besonders deutlich, dass Gott nämlich weiß, was in der Zukunft kommt. Das sind Prophetien über die Weltreiche, die zwischen dem Babylonischen Reich und den Römern kommen werden. Das wird dort detailliert und präzise erklärt, dass da die Meder und Perser kommen, Alexander der Große und die Römer. Und das ist so präzise erklärt, dass manche Forscher gesagt haben, das kann nur im Nachhinein reingeschrieben worden sein. Das konnte kein Mensch wissen, 500 Jahre vorher, was da alles passieren wird. Interessant ist, dass der Geschichtsschreiber Josephus, der um die Zeit von Jesus lebte, beschreibt, dass als Alexander der Große Jerusalem einnimmt, dass ihm genau dieses Buch Daniel gezeigt wird. Und ihm erklärt wird und gesagt wird, hier ist von dir die Rede. Hier ist das griechische Reich drin genannt. Das heißt also, mindestens mal vor dem Alexander dem Großen war das schon geschrieben worden. Da ist wirklich Prophetie drin. Gott offenbart seinen Plan und macht damit klar, ich bin der Herr der Weltgeschichte. Ich weiß, was kommt. Ich setze Könige ein und setze sie ab. Der Titel von unserer Reihe heißt Take a Stand, also Position beziehen, nicht nur für Gott, sondern Gott tut hier auch in diesem Buch Position beziehen für uns. Er ist der, der aufsteht und der die Weltgeschichte lenkt. Gott hält die Treue uns gegenüber. Und gleichzeitig ist die Einladung, dass wir ihm die Treue halten, dass wir ihm gegenüber treu sind. Und da haben wir die Kapitel 3 und 6, bekannte Kapitel. Das sind wahrscheinlich die Geschichten, die fast alle auch noch aus dem Kindergottesdienst kennen. Einmal die Freunde in einem Feuerofen und dann Daniel in der Löwengrube. Also wenn man an Daniel, an das Buch denkt, sind das wahrscheinlich die zwei Geschichten, an die man zuerst denken würde, wenn man irgendwo christlich aufgewachsen ist. Gott stellt sich zu der Treue dieser Leute, die ihm treu sind, und wir merken wieder, hey, wenn Menschen und Gott miteinander treu unterwegs sind, dann ist da eine feste Einheit, dann ist das etwas ganz Besonderes. Und die sind Vorbild auch für das ganze Volk. Im Volk gibt es im Exil, in dieser babylonischen Gefangenschaft, eine Bewegung wieder zurück zu Gott. Wir möchten wieder Gottes Wort lesen. Wir möchten wissen, wer dieser Gott ist. Wir möchten ihn wieder neu ernst nehmen. Und dann haben wir die Kapitel 4 und 5. Da geht es um den Stolz der Könige. Also man könnte fast sagen, das ist der Tiefpunkt. Ihr seht, das ist wie so eine Spiegelung, die Themen gegenüber und unten in der Mitte 4 und 5, Nebukadnezar und Belshazzar, die sich erheben und sagen, wir sind Gott. Dieses Reich haben wir mit unserer Kraft geschaffen. Das sagt Gott, m-m. Und dann gibt es Ärger. Und dann zeigt er, dass er der Herr ist im Ring und zeigt seine Größe. Interessant ist, dass diese Kapitel in Aramäisch geschrieben sind. Das ganze Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, die Sprache Israels, aber diese Kapitel sind auf Aramäisch geschrieben. Das war die Weltsprache bis zur Zeit von Jesus, als er gelebt hat. Er hat auch Aramäisch geredet, das war das Normale damals. Und das ist also geschrieben in der Weltsprache. Alle Welt soll hören und erkennen, dass Gott Gott ist. Deswegen ist es in der Sprache geschrieben, die alle verstehen. Die letzten Kapitel, interessanterweise dann auf Hebräisch geschrieben, da geht es dann wieder um Themen, wo Israel besonders ermutigt werden soll, aber die auch für uns interessant sind heute. Da geht es nämlich um das Thema Endzeit. Und zwar die nahe Endzeit damals auf Jesus hin und die ganze Zeit von Jesus bis heute. Also interessante Kapitel, wo wir irgendwo drinnen uns wiederfinden können, wenn wir da auch einen Blick reinwerfen in diesen Tagen. Bis zum Kommen Jesu werden da Dinge aufgezeigt. Und das Interessante ist ja, wenn Gott schon recht hat bei diesen Dingen hier, in der Zeit, die 500 Jahre bis Jesus detailliert passieren, dann können wir darauf vertrauen, dass die Dinge, die er da erklärt, die bis in unsere Zeit reinreichen, auch stattfinden werden. Er ist der Chef auch im Chaos. Und in dieser Zeit des Chaos, in der Zeit der verlorenen Identität, steht Gott zu seinem Volk und er baut wieder ein Selbstbewusstsein bei ihnen auf, beziehungsweise ein Gottesbewusstsein. Sie finden zurück zu ihrer Identität in der Beziehung mit Gott. Und das erste Kapitel, das zeigt diesen Kampf um die Identität. Wer bin ich? Und wie komme ich wieder zurück in diese Beziehung zu Gott? Es erzählt die Geschichte von Daniel und seinen drei Freunden, die da ganz frisch an diesem Königshof landen und wie sie ihren Weg in Treue mit Gott gehen. Und da werden wir gleich nochmal etwas einsteigen. Interessant ist, dass diese Verse auch dieses Kapitel auf Hebräisch geschrieben ist. Wir sehen es hier in der Anordnung. Wir haben drei Kapitel zum Thema Treue, zwei sind sozusagen öffentlich auf Aramäisch, die konnte jeder lesen und die Israeliten kriegen praktisch noch eins draufgesetzt in ihrer Sprache auf Hebräisch, weil das ist das große Thema Treue. Damit sollen sie sich auseinandersetzen und das bringt sie wieder zurück in diese Identität mit Gott. Das Thema der Reihe ist Take a Stand, Position beziehen für Gott und der Untertitel für heute Treue lohnt sich. Und wir tauchen ein in dieses erste Kapitel. Wir schreiben das Jahr 605 vor Christus. Ich glaube, vorhin habe ich 506 gesagt, ja? Da war Andrea drin. Babylon ist die Weltmacht in diesem ganzen Gebiet dort und besiegt das kleine Judäa. Daniel und seine Freunde werden nach Babylon verschleppt. Und ich stelle mir das so vor, die kommen da rein, ein riesengroßes Tor, Riesenmauer und Gebäude. Es ist so, als wenn du in New York stehst und du guckst die Wolkenkratzer hoch und denkst, das gibt's doch gar nicht, dass ein Mensch sowas bauen kann. Es ist gigantisch, so klein mit Hut. Und so haben die sich gefühlt, klein wie nichts aus der Provinz Judäa. Und jetzt hier in einem beeindruckenden Riesenreich, überall Soldaten, eine Weltmacht, die alles eingenommen hat, bis Indien, von Ägypten bis Indien, ein riesengroßes Reich. Israel ist geknickt, Selbstbewusstsein dahin. Erst recht da, wenn du da reinkommst. Und als ob das nicht schon genug wäre, dass sie sich eh schon so klein fühlen und gar keine Selbstbewusstsein mehr haben, die Identität hops gegangen ist, soll ihnen auch noch das letzte bisschen eigener Identität genommen werden. Und sollen sie eine neue Identität, eine babylonische Identität bekommen. Der Herrscher will, dass sich alle in seinem Reich auf ihn ausrichten, ihm dienen und dass alle Uhren gleichgeschaltet sind auf ihn hin. Und dafür sucht er Influencer, Leute, mit denen er sich brüsten kann, die toll sind und die gleichzeitig andere wieder beeinflussen und sagen, guck mal hier, Babylon ist schon ziemlich cool und der Debo ist ein richtig guter Kerl. Nehmt euch mit rein in den Text, als sie dort ankommen. Und da sehen wir auch, was der König eben vorhat mit diesen ganzen Gefangenen. Also nicht nur von Israel, sondern von all den anderen Kulturen auch. Und der König, Nebukadnezar, sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm, von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hatten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig waren. Also richtig gute Influencer. Also fähig, an dem Königshof zu dienen. Und er sollte sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie 3 Jahre erzogen werden und danach dem König dienen. Die Besten der Besten, die werden hier gesammelt, denn Nebukadnezar möchte sich mit ihnen schmücken, er ist stolz drauf, guck mal hier, die müssen mir alle dienen. Und das sind nicht irgendwelche Hanswürste, sondern das sind Leute, die haben was drauf. Und ich habe sie zu dem gemacht, was sie sind. Das andere ist, das sind die, die auch Einfluss auf ihr eigenes Volk, auf ihre eigene Kultur haben. Wenn die jetzt wieder mit ihren eigenen Leuten reden, dann, die irgendwo im Slum wohnen, in so einem Flüchtlingslagern, die denken sich, wow, Leute von uns, die haben sowas gebracht. Der Nebukadnezar ist gar nicht so böse. Der meint sogar gut, man kann was bei ihm werden, um eben die Leute für Nebukadnezar zu gewinnen. Und das Perfide ist, wenn wir das hier so merken, der Nebu möchte die Leute praktisch mit Haut und Haaren für sich gewinnen. Ganz. Er will sie komplett, den ganzen Menschen, Leib, Seele und Geist. Der Geist, den will er bestimmen, indem er ihr Denken bestimmt. Die Seele, indem er ihren Glauben bestimmt. Und Leib durchs Essen und Trinken und durch all die Annehmlichkeiten, damit sie träge werden und sich da wohlfühlen. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe, hat man zu Luthers Zeiten gesagt. Und das gilt auch heute noch. Der einen füttert, die Hand, die einen füttert, beißt man nicht. Sagt man ja auch. Hoffentlich wissen es auch die Haustiere daheim. Geht nicht von heute auf morgen. 3 Jahre lang nimmt sich der Nebukadnezar Zeit, dass die jungen Leute geschult werden. Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen. Wird nochmal gesagt, was mit ihnen passiert. Ich habe hier schon mal den Namen hingeschrieben. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hanania den Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Und er bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. 3 Stellschrauben, Namensänderung, Änderung der Essgewohnheiten und Lehre und Denke, die beeinflusst werden soll. Es geht um die Identität der Leute. Und möchte mal ganz kurz darauf eingehen, jetzt mache ich den Namen hier, was da passiert. Das stärkste Merkmal, was uns ausmacht, unsere Identität, ist ja einfach auch unser Name. Ich weiß nicht, ob ihr Frieden mit eurem Namen habt, aber wenn du Frieden mit deinem Namen hast, dann weißt du, was er bedeutet? Dann bist du froh darüber. Da haben die Eltern vielleicht auch erklärt, warum sie den Namen gewählt haben, was sie in dir als kleines Baby gesehen haben oder dir wünschen. Das macht dich aus. Wir haben es gerade in der Lesung gehört, die Maria, als Jesus ihren Namen ausspricht, wow, das fährt richtig rein. Und sie spürt, das bin ich, ich bin gemeint. Das macht was mit uns. Der Name, der trägt unheimlich zu unserer Identität bei. Und jetzt soll dieser Name verändert werden hier bei den jungen Leuten. Das ist übrigens in der Geschichte oft passiert. Bei den Habsburgern im 18. Jahrhundert, da mussten die Juden zum Beispiel deutsche Namen annehmen in unserem Reich damals. Oder die Osmanen haben den Aramäern, haben sie einfach neue Namen gegeben, um ihre Identität zu nehmen und sie praktisch mit aufzulösen im Osmanischen Reich. Und dazu kommt noch bei diesen Namen hier, bei diesen jungen Leuten, dass die Namen Gott drin haben, den Gott Israels in sich tragen. In all diesen Namen geht es um Gott. Daniel zum Beispiel, Gott ist Richter. Und das soll dort weggewischt werden. Diese Identität, diese geistliche Identität, dieses zu Gott gehören. Deswegen diese neuen Namen. Gott soll vergessen gemacht werden. Ich stelle mir das so vor, da ist der Babi-Unterricht, da sitzen all die jungen Leute drin, also babylonische Bürgerkunde. Und dann sagt der Lehrer, Gott hilf doch mal dem Gottlob, die Tafel abzuwischen, damit der Gotthard das verbessern kann, was der Gottfried falsch hingeschrieben hat. Da kommt ständig Gott drin vor und immer dieser Gott Israels. Und das geht denen einfach gegen den Strich. Das heißt, sie wollen Gott auslöschen. Der soll da nicht mehr drin vorkommen. Der hat dort in dem System Babylons nichts verloren. Und zwar soll er ersetzt werden durch die Gottheiten des eigenen Volkes. Wer steckt eigentlich dahinter, hinter dem Ganzen? Wer will, dass Gott vergessen wird in dieser Welt? Da gibt es nur einen. Satan, den Teufel. Der steckt dahinter. Das war noch nicht mal die Idee von dem Nebukadnezar. Der fand sie nur cool. Da steckt Gott dahinter in diesem System. Und das können wir weltweit beobachten. Es geht immer wieder darum, Gott auszulöschen. Die Erinnerung an den lebendigen Gott, das Vertrauen in den lebendigen Gott wegzunehmen. Paulus sagt einmal in Epheser 6, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herrschern der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Hier findet ein Kampf statt in einer anderen Dimension. Im Hintergrund, was wir nicht direkt sehen. Wir sehen das normale Leben, die jungen Männer sehen den Nebukadnezar, aber sie spüren schon, das ist interessant mit dem Daniel, sie spüren, hier findet noch was anderes statt. Hier soll Gott ausgemerzt werden. Wir sollen das Vertrauen in Gott verlieren. Warum? Satan will die Identität von uns, dass wir Kinder Gottes sind, auslöschen. Und wenn wir diese Identität verlieren, dann ist das Seil gerissen, dann liegen wir am Boden. Und dann, wenn wir nicht mehr wissen, wer wir sind, kann er uns einflößen, wer wir sein sollen. Was er denkt, was gut ist, beziehungsweise wie er uns fertig machen möchte. Interessant ist, dass bei Adam und Eva, dass er genauso schon war. Sie hatten eine super Identität in der Beziehung zu Gott. Gott war es gegenüber. Sie lebten im Garten Eden zusammen und es war alles gut. Sie waren happy miteinander. Da war eine echte gute Beziehung. Und dann kommt Satan ins Spiel. Er lockt sie, dass sie eben sich doch ausstrecken nach dem, was Gott gesagt hat, was nicht zu ihm gehört. Identität, haben wir gesagt, ist das auch, was uns abgrenzt von anderen. Aber sie suchen das, was sie eigentlich abgrenzt, diesen Baum. Und sie nehmen davon, von der Frucht. Und dann kommt Unsicherheit, Streit, Verlust von Sicherheit und Annahme, Angst, Scham, Zerbruch ihrer Identität. Genau das passiert da. Die Identität wird genommen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist es, was der Teufel auslöschen möchte. Da ist also ein Kampf, der stattfindet, auch gegen uns, gegen euch. Der Teufel möchte uns diese Identität aus der Beziehung mit Gott wegnehmen. Unsere Identität als Christen ist, Kinder Gottes zu sein. Und mit der will er sich anlegen. Darauf zielt dieser Identitätsangriff, dass er das zentrale Kennzeichen unserer Identität, dass wir nämlich zu Gott gehören, Kinder Gottes sind, dass er das versucht wegzumachen. Als Christen leben wir in einer Welt, die unsere Identität in der Verbindung mit Gott immer wieder weglöschen möchte. Das müssen wir einfach wissen. Und zwar in allen Systemen, nicht nur in Diktaturen, sondern auch in Demokratien. Ich war 2002 schockiert über eine Aussage von unserem jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz, damals aber noch in Hamburg tätig. Da sagt er, unser Ziel ist es, die Lufthoheit über die Kinderbetten in Deutschland zu erringen. Wow. Ein militärischer Begriff, die Lufthoheit über die Kinderbetten in Deutschland zu erringen. Das ist eine krasse Aussage. Wir wollen die Meinung prägen. Wir wollen, dass alle hörig sind, was auch immer hörig sind. Und mit dieser Wachsamkeit müssen wir einfach durchs Leben gehen, dass wir wissen, es gibt Kräfte, die wollen uns andershörig machen. Dass wir nicht an Gott glauben, dass wir uns einlullen lassen vom Leben und von Politik und von was auch immer. Ich bin übrigens nicht politikverdrossen, das wollte ich damit nicht sagen, dass man sich da jetzt überall von distanziert. Ich bin auch kein Weltverschwörer, aber wir müssen einfach klar haben, wir sind in dieser Auseinandersetzung und da müssen wir wachsam unterwegs sein. Dieses Einlullen geht nämlich sehr leicht. Wir merken es hier bei den Freunden, sie kriegen das Essen vom Königstisch, den Wein des Königs, den Luxus. Während der Rest des Volkes im Flüchtlingslager lebt und sich langsam hocharbeitet, kriegen sie alles. Das sind Feste, das sind Feten, das sind Frauen, da ist alles mit dabei in dem Paket, wenn es hier ums Essen geht. Und sie merken, wow, hier funktioniert Brot und Spiele sozusagen. Wir kriegen was, aber sie wollen unsere Seele sozusagen. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, auch in dem, was wir genießen an Annehmlichkeiten des Lebens, was will uns da ziehen? Was soll uns da eigentlich beeinflussen? Wenn ich eine Soap angucke und ich steige ein in das Leben von irgendeiner Figur und ich fieber mit der viel mehr mit und vergesse mein eigenes Leben dabei zu leben. Oder bin viel mehr in dieser anderen Welt drinnen als in meiner eigenen Welt. Oder halte mich bei Laune, gehe von einer schönen Annehmlichkeit zur anderen. Ich bin praktisch nur auf das Diesseits orientiert, fixiert. Auf das praktisch, was ich an Annehmlichkeiten habe. Oder noch nicht mal die Annehmlichkeiten. Wir können auch diesseits fixiert sein, indem wir auf die Sorgen der Welt fixiert sind. Auf das, was uns Stress macht. Oh, Hilfe, was ist hier schon wieder los politisch? Wer bin ich denn eigentlich? Und dann vergessen wir uns, an Gott zu wenden und die Augen aufzumachen dafür, dass Gott der Herr ist, dass er die Kontrolle hat. Und plötzlich denken wir, Hilfe, es geht alles den Bach runter. Jesus redet von, in einem Gleichnis von der Aussaat genau davon. Da heißt es, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengeschrüpp fällt. Sie hören das Wort Gottes, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wir müssen Gottes Wort hören, wer wir sind vor Gott, die Identität, die wir sind bei Gott. Aber es gibt andere Einflüsse, die uns lauter ins Leben reden wollen. Und dann verliert das Wort Gottes Kraft, um uns zu verändern und in unserer Identität zu stärken. Das Dritte sind falsche Werte, die dann vermittelt werden sollen. Also erstmal wird die Identität genommen, sozusagen das, was drin ist, ausgeschüttet. Und jetzt soll was Neues eingeflößt werden. Der Zeitgeist Babylons ist schöner, perfekter, schlauer. Die Crème de la Crème, so wie wir es hier gerade gehört hatten. Und das ist auch unsere Herausforderung heute, nicht nur für die Jugend mit Insta und Social Media und allem. Es geht darum, sich Scheinwelten aufzubauen. Es geht darum, ein perfektes Image zu pflegen. Und darunter ist oft eine Zerbrochenheit. Ein Wer bin ich eigentlich? Weil das macht dich nicht satt. Das sagt dir nicht, wer du wirklich bist. Du weißt ja ganz genau, dein Leben fühlt sich anders an als das Plakative, was da draußen ist. Wer bin ich? Die hilflose Suche nach meiner eigenen Identität. Ich habe gerade ein Buch gelesen, sehr lesenswert. Das heißt Liebe total von einem schwulen Christen, so nennt er sich oder so beschreibt er sich. Und er beschreibt offen seine Suche nach Identität und er hat sie gesucht in der romantischen Liebe und hat gedacht, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, dann finde ich endlich Erfüllung. Dann finde ich das, wonach sich mein Herz sehnt. Und er sagt, unsere Gesellschaft, die suggeriert uns auch, wenn du Erfüllung willst, wenn du bei dir selber ankommen willst, dann indem du wirklich Liebe in der Partnerschaft eben pflegst und lebst. Aber er hat gemerkt, innige Liebe, eine intime Liebe, kriegt man da nicht unbedingt, sondern die kann man auf andere Art bekommen. Man kann auf andere Art Erfüllung finden, nämlich bei Gott, diese Liebe Gottes zu entdecken und dort drin aufzutanken und fest zu werden. Er hat auch also einfach gute Freundschaften, wo er sagt, hey, ich habe gelernt, als Single gute Freundschaften zu leben und in diesen Freundschaften mit anderen einfach Stärke rauszuziehen und zu entdecken, wer ich bin. Er hat dann gesagt, er hat entdeckt, dass Jesus ja Single geblieben ist. Das war ja damals gar nicht so normal in der damaligen Zeit. Das war immer das normale System, heiraten. Und er sagt, nein, ich bin Single. Und er lebt lebendige, gute Beziehungen mit seinen Jüngern zum Beispiel. Der Johannes, der sagt von sich, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hatte. Vielleicht war er irgendwie der Lieblingsjünger, aber vielleicht war es auch einfach nur einer, der es geblickt hat, dass er von Gott geliebt ist durch Jesus. Oder David und Jonathan leben so eine Freundschaft, wo eine wunderbare Intimität nicht in romantischer Art stattfindet, aber in einer brüderlichen, guten Miteinander. Und er sagt auch, wir Christen sind da einseitig geworden. Wir betonen immer diese Beziehung innerhalb der Ehe und der Familie, aber wir vergessen auch, dass auch Ehepaare miteinander nicht nur glücklich werden können, sie brauchen eine innige Beziehung zu Gott. Das ist das, was wir vielleicht manchmal vergessen. Jeder braucht eine intime Beziehung zu Gott, eine persönliche, lebendige Beziehung, damit er seine Identität in Jesus Christus lebt und findet. Und diese innige Beziehung zu Gott, die hat der Daniel gelebt. Da spürt man in diesem ganzen Buch, dass ihm das wichtig ist und er da einfach das als Höchstes hat, mit Gott zu leben und Gott zu dienen. Hier in Vers 8 heißt es, Daniel nahm sich vor in seinem Herzen, sich nicht zu verunreinigen mit den Speisen des Königs. Klingt für uns ein bisschen komisch, was ist dagegen zu sagen? Leckerer Wein ist doch was Gutes. Aber es geht einfach darum, dass Gott damals Speisegesetze aufgegeben hat in 2. Mose 34. Und da ging es darum, sich nicht zu verunreinigen mit Essen, zum Beispiel was von anderen hergebracht wurde, als zum Beispiel anders geschlachtet wurde. Oder was üblich war in Babylon oder auch zur Zeit von Jesus, das Fleisch, was man am Markt gekriegt hatte, wurde zuerst irgendwelchen Gottheiten geweiht. Und wurde dann praktisch rituell geschlachtet und dann konnte man es auf dem Markt kaufen. Und da sagte er, da mache ich nicht mit, der Daniel. Denn hier ist meine Reinheit, meine Glaubensreinheit sozusagen auf dem Prüfstand. Daniel will seine wahre Identität als Kind Gottes schützen. Und das sind einige Maßnahmen, die er da vornimmt, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Gott hat gesagt, Pünktchen, Pünktchen. Und dann sagte der Daniel, okay, wenn das so ist, dann will ich es tun. Einfach nur, weil Gott es gesagt hat. Wenn Gott sagt, das ist nicht richtig mit dieser anderen Nahrung, dann halte ich mich davon fern. Das ist ein Ausdruck von Treue. Genau das, was Israel nicht getan hat, die nämlich sich immer danach ausgestreckt haben, was die anderen machen, das wollen wir auch machen, sagt er, nein, ich will das machen, was Gott will, was Gott wichtig ist. Die Abgrenzung von dem anderen, das ist mir wichtig. Und ich möchte das tun, was Gott will, das ist das Zweite. Und das zeigt eigentlich das Wort Glaube. Im Griechischen gibt es das Wort Pistis. Pistis bedeutet Glaube und Treue. Das ist wie ein Geldstück, die eine Seite der Medaille und die andere. Glauben und Treue gehören zusammen. Wir denken oft in unserer westlichen Welt, Glauben ist, wenn ich das Richtige denke. Also wenn ich von Gott das richtige Verständnis habe, dann bin ich ein gläubiger Mensch. Aber das ist nur die eine Hälfte. Danach kommt das Tun. Man muss das umsetzen in Treue. Man muss sozusagen danach leben. Erst dann ist der Glaube komplett. Glaube zeigt sich in dem, wie wir leben. Die Motivation ist bei Daniel, aber nicht, oh, jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann wird Gott böse und dann bin ich ein böser Mensch. Oder wenn ich gute Sachen mache, dann mag mich Gott lieber. Sondern er weiß von Haus aus, ich bin von Gott geliebt. Das ist die Grundmotivation. Damit beginnt alles, dass Gott zu ihm sagt, ich will dich, du bist mein. Interessant ist in Kapitel 10, Vers 11, da sagt ein Engel zu dem Daniel in einem Traum, du viel geliebter Mensch. Da wird es nochmal auf den Punkt gebracht, dass er von Gott viel geliebt ist. Also man muss die Reihenfolge eigentlich umdrehen. Dieses Wissen um Gottes Liebe ist eigentlich das, was als Motivation ganz oben steht. Deswegen hält er auch das, was Gott sagt und ist ihm das wichtig. Das Wissen darum, von Gott geliebt zu sein, ist der Motor für alles Weitere. Das muss am Anfang stehen als Motivation für unser Leben. Und das ist interessant, bei Jesus, als er getauft wird, da reißt der Himmel auf und eine Stimme spricht mit ihm. Und dann haben wir eine Situation auf dem Berg der Verklärung, kurz vor seiner Hinrichtung, also kurz bevor er aus dieser Welt wieder rausgeht, wieder geht der Himmel auf und wieder eine Stimme. Und beide Male fast der gleiche Wortlaut, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen, an dir habe ich Freude. Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, das ist das, was wir wissen müssen. Das ist unsere Identität. Das ist deine Identität, weißt du das? Dass du geliebte Tochter, geliebter Sohn Gottes bist. Das ist das Wichtigste in deinem Leben. Und das gilt es festzuhalten. Deswegen sagt der Johannes von sich, wie ich es vorhin schon kurz sagte, ich bin der Jünger, den Jesus lieb hat. Der hatte genau das begriffen. Ich bin zutiefst geliebt von Gott, von Jesus. Oder der Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben es gesehen und verstanden, du bist der lebendige Sohn Gottes. Ich bin geliebt. Gott sagt Ja zu mir. Das ist meine Identität. Ist es deine Identität? Bist du dir da sicher? Und vielleicht Mühe, das zu glauben. Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen ureigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Glaubst du das? Der Vers ist ziemlich allgemein gesprochen, aber jetzt fügt mal deinen Namen da ein, statt die Welt geliebt. Ich lese es nochmal vor und mache eine kleine Pause. Und dann fügst du ganz bewusst deinen Namen, sprich ihn laut aus in deinem Herzen. Du kannst auch laut machen mit allen, wäre vielleicht auch eine Idee. Ich lese es und ihr mal fügt es einfach in eurem Herzen, euren Namen ein. So sehr hat Gott geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Glaubt ihr das? Amen? Okay. Predigt ist noch nicht ganz fertig mit dem Amen. Ich habe noch einen kurzen Zusatz. Ich habe jetzt vor kurzem einen guten Satz gehört. Wer unter dem Kreuz gekniet hat, muss danach aufstehen. Ansonsten verleugnet er die Kraft des Kreuzes und der Vergebung. Wer unter dem Kreuz gekniet hat, muss danach aufstehen. Ansonsten verleugnet er die Kraft des Kreuzes und der Vergebung. Das ist ein interessanter Satz. Das bedeutet, wenn wir vor Gott kommen und sagen, Gott, es tut mir leid, ich habe Mist gebaut. Ja? Es ist echt eine Katastrophe. Dann ist es vergeben, wenn wir das Gott gesagt haben. Wir haben gerade Ostern hinter uns. Wir haben gerade dran gedacht, was Jesus da getan hat. Dann bedeutet das, ich kann danach aufstehen und ins Leben raustreten als freier Mensch, ohne Schuld, mit erhobenem Haupt. Das Leben geht weiter. Jetzt erst recht. Wenn ich das nicht mache, dann bleibe ich immer wieder dabei. Oh nein, stimmt, ich habe das ja letzte Woche und das war ja echt schlimm. Jesus, es tut mir leid und es ist längst vergeben. Jesus weiß gar nicht, von was wir reden. Aber wir drehen uns darum und machen uns Sorgen. Wir sind gar nicht bereit zu leben, das Leben in Angriff zu nehmen, es wieder in der Identität, die wir als Christen, als geliebtes Kind Gottes haben, zu leben. Oder wir gehen zum Kreuz und wir werfen unsere Sorgen auf ihn, wie der Bibelvers heißt, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt für euch. Aber dann gehen wir geknickt weiter und tragen die Sorgen wieder mit uns und nehmen sie doch wieder mit. Damit haben wir nicht verstanden, was da passiert bei Jesus beim Kreuz. Und wir haben nicht verstanden, dass wir ein geliebtes Kind Gottes sind, zu dem Gott sagt, ich liebe dich, ich habe Freude an dir. Du sollst aufwachen, du sollst das Leben wieder genießen. Wohl dem, der Freunde hat, wie der Daniel, diese Glaubensfreunde, die ihn stärken, die ihn ermutigen, wo sie sich gegenseitig ermutigen, da ist diese feindliche Umgebung sozusagen, wo sie manipuliert werden sollen und sie sagen uns immer, gegenseitig immer wieder, hey, geliebtes Kind Gottes, du gehörst zu Gott, deine Identität, vergiss es nicht, das brauchen wir, das braucht ihr auch. Habt ihr eine Kleingruppe, einen Jugendkreis, Small Group als Erwachsene, wo ihr euch miteinander trefft, wo ihr über den Glauben redet, wo ihr euch gegenseitig ermutigt, in die Lebenssituation reinspringt und sagt, guck mal hier, was da gerade passiert, merkst du nicht? Der Teufel hat hier gerade Stress vor. Du bist Kind Gottes, glaub ihm, wo wir wieder aufgerichtet werden, wo wir ermutigt werden. Wir haben diese Kleingruppen auf Zeit ab dieser Woche, wo wir nochmal ins Buch Daniel auch eintauchen. Es lohnt sich echt, wenn ihr nicht irgendwo dabei seid, meldet euch über die Homepage an. Der QR-Code ist sowieso an euren Stühlen vorne dran. Könnt ihr direkt machen. Ich bin nicht böse, wenn ihr das Handy dafür zückt. Ich möchte kurz zusammenfassen. Die Treue von Daniel und seinen Freunden lohnt sich. Das ist mein dritter Punkt hier. Treue lohnt sich. Und es sind verschiedene Punkte, wo das deutlich wird. Der Kämmerer, dieser oberste Kämmerer zum Beispiel, der hört sich das an vom Daniel. Der Daniel sagt, oh, ich möchte da nicht mitmachen mit dem Essen. Und dann sagt er, ich bin aber einen Kopf kürzer, wenn das der König mitkriegt. Dann sagt er, lass uns 10 Tage probieren. Und dann machen sie das 10 Tage und es funktioniert. Und die sehen kernig aus und sind gesund. Und daraufhin sagen sie, okay, das ziehen wir durch. Das lag übrigens nicht am Gemüse. Gibt es irgend so eine komische Sache mit einer Daniel-Fasten und so? Da muss ich sagen, ich finde es lächerlich, dann zu sagen, dass das am Gemüse lag. Die hätten auch Knäckebrot essen können 3 Jahre. Gott war es, der den Unterschied hier gemacht hat. Deswegen sind sie überhaupt hier so gut rausgekommen. Gott macht sie gesund, dass sie gut dastehen. Er stärkt ihre Identität im Miteinander und er macht seinen Namen groß. Gott verherrlicht sich hier. Er gibt ihnen Weisheit und verschiedene Gaben, damit Gott dabei groß rauskommt. Und hinterher ist schön zu sehen, Esther und Nehemia, das kommt ja einige Zeit später, die leben den Glauben auch in ihren Schwierigkeiten, auch deswegen, weil sie Daniel und seine Freunde als Vorbild gesehen haben. Und auch für uns sind die ein Vorbild, diese Freunde, dass wir unseren Glauben aufrecht leben. Dass wir diese Identität, die wir in Jesus haben, festhalten. Dass wir dieses Seil festhalten. Dass wir es pflegen, dass es nicht verwittert und dann reißt. Dass wir in unseren Glauben investieren. Und dass wir als geliebte Kinder Gottes aufrecht durchs Leben gehen. Amen.